HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Vor 10 Jahren hat sie das erste deutsche Sozialunternehmen in der Textilbranche gegründet und wurde vielfach ausgezeichnet dafür, Sina Trinkwalder. Nach einer Begegnung mit einem Obdachlosen gab sie ihre erfolgreiche Werbeagentur auf und gründete in Augsburg die soziale Textilfirma Manomama. Sina Trinkwalder beschäftigt Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt sonst wenig Chancen haben. Sie produzieren ökologisch nachhaltige Mode unter fairen Arbeitsbedingungen. Und wegen des Coronavirus seit Wochen auch Stoffmasken und einen speziellen Schal mit eingebautem Filter, der reißenden Absatz findet. Wie blickt die Unternehmerin, die sich für eine sozialere Gesellschaft einsetzt, auf die Corona-Krise? Und wie nimmt sie die Stimmung gerade wahr im Land, die geprägt ist von Corona-Protesten? Darüber spreche ich jetzt mit Sina Trinkwalder in HR Info, das Interview. Sina Trinkwalder, Sie sind ja schlagfertig, habe ich gelesen. Zum Warmwerden habe ich für Sie ein paar Sätze vorbereitet, die Sie bitte vervollständigen sollen, okay?
Okay.
Ein Werbeslogan über die Person Sina Trinkwalder müsste lauten, Punkt, Punkt, Punkt.
Unverkäuflich, aber will man haben.
Ein Tag ohne Kaffee.
Ist ein verlorener Tag, getreu Charlie Chaplin.
Sie sind ein bekennender Kaffee-Junkie. Wie viele Tassen pro Tag trinken Sie?
Oh ja, schon ordentlich. Also ein guter Tag fängt dann an, wenn ich so zwischen 10 und 12 Tassen habe.
Boah.
Fängt da an.
Da wäre ich tot. Außer Kaffee, glücklich macht mich?
Menschen glücklich zu machen.
Wenn ich eine Sache auf der Welt zum Besseren verändern dürfte, dann wäre das?
Oh, das ist spannend. Nur eine. Wir haben gerade so viele Baustellen. Ich würde mir auch zutrauen, bei meiner Kraft durchaus mehrere anzugehen. Aber ich glaube, ich würde einfach sagen, die Lebensbedingungen für viele.
Manomama ist kein Ausdruck des Ärgerns über die eigene Mutter, sondern?
Sondern ein Mix aus einer Idee meines damals sehr, sehr kleinen Sohnes, der 2 Jahre alt war und mich immer geschimpft hat, wenn was falsch gelaufen ist. Oder Manomama gesagt und gleichzeitig ist es Mano die Hand, Mama die Mütter aus den Händen der Mütter. Also ein bisschen Altlateiner schwingt da noch mit.
Und so heißt natürlich auch Ihre Firma, wo Sie ökologisch nachhaltige Kleidung made in Germany in Augsburg produzieren und Menschen beschäftigen, die auf dem Arbeitsmarkt normalerweise keine Chance haben, also Langzeitarbeitslose, Migranten, Menschen mit Behinderungen. Die meisten sind Frauen und Mütter. Mein letzter Satz. In der Corona-Krise musste mein Unternehmen
weitermachen wie bisher.
Und sogar Nachtschichten einlegen, oder?
Ja, ja. Also es ist momentan für uns alle ein bisschen verrückt, weil meine Mama gibt es ja seit 10 Jahren und mal abgesehen von der ganzen Art und Weise, wie wir Wirtschaft gestalten und wie wir Menschen beschäftigen, werden wir ja ganz gerne belächelt von der herkömmlichen Wirtschaft. Und wir haben auch kein großes Ansehen. Ich meine, näher, da sagt man im besten Fall in Bayern, hätte ich was Gescheites gelernt, müsstest nicht nähen. Auf einmal wirst du über Nacht mehr oder weniger systemrelevant. Ja. Und diese Systemrelevanz hat uns auch wirklich Abend- und Nachtschichten bereitet, die wir auch gerne gemacht haben, um Mund-Nasen-Dingens zu nähen.
Genau, Sie haben nicht nur Alltagsmasken genäht, sondern auch diesen Loopschal mit eingebautem Filter, den Sie erfunden haben, den Urban Do oder Urbando, ich weiß nicht, wie Sie es aussprechen, Englisch oder Deutsch?
In Bayern sagt man der Urbando, aber eigentlich Urban Do.
Und dieser Loopschal, der findet jetzt reißenden Absatz. Also das heißt, Sie sind Hans im Glück in der Krise, oder wie?
Da musste ich mich letztens schon ein bisschen ärgern, weil da gibt es Leute, die sagen in guten Zeiten, mein Gott, ihr checkt die Globalisierung nicht, ihr seid so doof, ja, und in schlechten Zeiten tituliert man uns Kriegsgewinner. Wir machen eigentlich immer das, was wir tun, nämlich aus voller Überzeugung und Produkte zum Besseren, ja, weil wir sie lokal wertschöpfen und einfach Dinge, die Menschen wirklich brauchen. Und der Urban Do beispielsweise, die Idee ist ja schon vor 2 Jahren entstanden. Es ist ein Tuch oder es ist ein Schal gegen Feinstaub und Pollen. Ja, zum einen, weil mein Mann große Pollenprobleme hatte immer. Und zum Zweiten auch, weil ich irgendwann eine Studie in die Hand bekommen habe, dass immer mehr Kinder, und mittlerweile ist es jedes zweite Kind, Atemwegsbeschwerden hat. Und das war der Grund für mich zu sagen, Mensch, da muss man doch eine Möglichkeit haben, irgendwas zu tun. Und so entstand der Urban Do vor 2 Jahren. Letztes Jahr sind wir auf den Markt gegangen, es konnte keiner wissen, ja, dass die Realität dieser Idee eine völlig andere Richtung gibt.
Sie haben Bestellungen aus ganz Europa, ne? Wie viele Loops nähen Sie pro Woche? Kann man das in Zahlen ausdrücken?
Ah ja, zwischen 10.000 und 15.000 momentan.
Wow. Sozialunternehmerin Sina Trinkwalder ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Vor 10 Jahren hat sie in Augsburg die Firma Mano Mama gegründet, das erste textile Social Business in Deutschland, wo sie Menschen beschäftigt, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind und wo faire Mode produziert wird. Frau Trinkwalder, wenn man sich mal Ihre Biografie anschaut, ich raff jetzt mal ganz schnell alles zusammen. 1978 in Augsburg geboren, mit 16 von zu Hause ausgezogen, Abi gemacht, Studium angefangen, Politik und Betriebswirtschaft, aber dann geschmissen. Dann aus dem Nichts mit 21 eine eigene Werbeagentur gegründet mit ihrem späteren Mann. Sie haben damit richtig viel Geld verdient. Dann plötzlich vor 10 Jahren die Kehrtwende. Sie gründen mit Mano Mama ein Unternehmen, um Jobs zu schaffen für Menschen, die von der Gesellschaft abgeschrieben sind. Aus diesem Lebenslauf kann man ablesen, das ist eine ganz mutige, taffe Frau, eine Macherin. Und sie muss ein einschneidendes Aha-Erlebnis gehabt haben.
Ja, tough oder stark die Verantwortung für das eigene Leben übernehmend schon sehr früh, wie Sie erzählt haben. Ich bin sehr früh ausgezogen von zu Hause und war auf mich allein gestellt. Und da lernst du dann, dass du deine eigene Miete erwirtschaften musst und dass all dein Handeln auch Konsequenzen hat, die du selbst tragen musst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses einschneidende Erlebnis die Kehrtwende in meinem beruflichen Leben hat erleben lassen. Es war, wie gesagt, vor 10 Jahren, wo ich am Wuppertaler Hauptbahnhof einem Obdachlosen begegnet bin und das Gespräch mit ihm gesucht habe oder auch gefunden habe. Also es war so dieser klassische letzte Tropfen auf diesem Glas, das eh schon zum Bersten voll war, weil ich natürlich sehr, sehr oft mich schon hinterfragt habe, auch seit mein Kind auf der Welt war, Mensch, ist das wirklich richtig, was du da tust, permanent den Konsum anzuheizen. Klar, natürlich in jungen Jahren ist Geld schon eine geile Sache, aber irgendwann habe ich für mich dann entschieden, ich will nicht mehr erfolgreich sein, sondern ich will wertvoll sein, und zwar für die Gesellschaft. Und das war der Moment mit dem Obdachlosen, der mich wirklich komplett umgedreht hat.
Aber Sie hätten ja zum Beispiel auch Streetworkerin werden können. Warum, warum dann die Idee, Unternehmerin zu werden, Sozialunternehmerin?
Naja, also eine soziale Unternehmerin war ich vorher auch schon in der Agentur genauso. Ich habe immer sehr schwierige Charaktere beispielsweise ausgebildet und da waren Vollwaisen dabei, Straffällige und. Also ich glaube, das ist eben etwas, was einem im Blut liegt, was einem die Grundüberzeugung ist, wenn man vermeintlich Schwächeren helfen möchte.
Weil wo kommt denn das her bei Ihnen? Sind Sie familiär irgendwie vorgeprägt?
Naja, eher weniger, wenn man mit 16 auszieht, oder?
Da muss irgendwas gewesen sein. Ich glaube, Sie haben sich mit Ihrer Mutter nicht so gut verstanden.
Nee, das muss man dann annehmen und man darf nicht gram sein und man muss irgendwann die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Das habe ich damals gemacht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich in dieser Zeit, wo ich Jugendlicher war, immer wieder zum richtigen Zeitpunkt einen richtigen Menschen getroffen habe, der mir weitergeholfen hat.
Bei Ihnen in der Firma läuft ja vieles ganz anders als in anderen Unternehmen. Deswegen haben andere Wirtschaftsbosse, glaube ich, auch ziemlich viel Respekt vor Ihnen oder Angst. Sie stellen Ihre Mitarbeiterinnen alle fest ein. Sie zahlen jedem 10 Euro die Stunde. Das liegt über dem gesetzlichen Mindestlohn. Der liegt momentan bei 9,35 Euro. Und Ihre Mitarbeiterinnen, das finde ich total interessant, dürfen sich die Arbeitszeiten selbst aussuchen. Das hat Ihnen auch so ein bisschen das Image der Wirtschaftsrebellin eingebracht. Funktioniert denn das so? Weil Sie haben ja durchaus auch Mitarbeiterinnen mit sehr schwierigen Lebensläufen.
Also erstmal zahle ich keine 10 Euro Stunden, sondern wir erwirtschaften gemeinsam Löhne und die verteilen wir. Das heißt, der Grundlohn sind 10 Euro und darüber hinaus gibt es zahlreiche verschiedene Sozialboni. Das heißt eben nicht, wie in anderen Unternehmen, der ist jetzt befördert worden, der kriegt jetzt 1.000 Euro extra, sondern bei uns ist es so, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich selbst zu befördern, indem er Wissen teilt, indem er sich in die Gemeinschaft einbringt. Und die Gemeinschaft ist es auch, die dann entscheidet, Mensch, die Gerda, die macht es so toll mit den Auszubildenden, die ist eine super Ausbilderin, wir wollen, dass sie einen Teil der Überschüsse bekommt. Also so funktioniert das bei uns beispielsweise. Ja. Mhm. Das Zweite ist, dass die Arbeitszeiten immer schon absolut hochflexibel waren, war für mich von Anfang an ein Muss. Ich bin beispielsweise Spätaufsteher. Es gibt Ladies, die stehen gerne um 4 Uhr in der Früh auf. Warum sollten wir uns alle auf einen Punkt einigen? Das Gleiche ist, wenn Sie eine alleinerziehende Mama sind mit 2 Kindern, die ihre Kinder irgendwie in die Schule und Kindergarten bringen müssen. Die müssen ja quasi im Flug ihre Kinder in den Kindergarten schmeißen, damit sie noch irgendwie pünktlich an den Arbeitsplatz kommen. Wir wissen ja heutzutage immer nur, was nicht geht, aber keiner weiß, was geht. Und wenn wir einfach mal täten und ausprobieren, was möglich wäre, würden wir überrascht sein, wie viel ginge.
Das ist das eine. Aber bei Ihnen kommt ja dann noch der Anspruch hinzu, ökologisch nachhaltige Kleidung, Taschen und auch andere Textilien made in Germany zu produzieren. Mhm. Was ist denn Ihr wichtigstes unternehmerisches Ziel, dass Sie einerseits faire Mode produzieren oder benachteiligte Menschen fördern? Was ist Ihnen wichtiger?
Bei mir war es der Mensch. Ich möchte Menschen, die nicht Teilhabe an unserer Leistungsgesellschaft bis dato haben. Und Teilhabe an der Leistungsgesellschaft heißt eben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das möchte ich Ihnen ermöglichen. Und dass wir übrigens Textilien wertschöpfen, das lag schlichtweg daran, dass Augsburg die Textilhauptstadt im Mittelalter war und ich dann einfach an diese Tradition angeknüpft habe. Und so, ja gut, dann nähen wir halt wieder. Fanden ziemlich viele in meinem Umkreis ziemlich dämlich. Ja? Ey, in der Zeiten der Globalisierung regional wertschöpfen.
Auch noch in der Textilindustrie, wo natürlich in Bangladesch oder so viel, viel billiger produziert wird.
Das ist ja genau der Punkt. Es ist die händisch intensivste Branche, die Sie sich vorstellen können. Warum ist denn die Textilindustrie als erste Industrie groß globalisiert worden? Weil sie sehr, sehr viele Handgriffe einfach nicht automatisieren können. Und Handgriff heißt Arbeitszeit von Menschen und das ist teuer. Für mich ist es nicht teuer, sondern für mich ist es einfach wunderbar, Menschen die Möglichkeit zu geben, Teil einer, ich nenne es immer, Wertschätzungskette zu sein, wo sie sinnvoll einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.
Aber man muss natürlich auch die Kunden haben, die bereit sind, dafür einen etwas höheren Preis zu zahlen.
Die haben wir und das freut mich sehr und das wächst auch täglich. Es nimmt stetig zu, weil ein Umdenken stattfindet. Es kann mir ja keiner erzählen, dass die Jeans aus, ich möchte gar kein Land stigmatisieren, aus Südostasien, Afrika oder wo auch immer es sie herkommt, billiger ist. Sie ist nur auf dem Kaufzettel billiger. Aber wenn wir die ganzen ökologischen Schäden, die wir damit anrichten, wenn wir die Missstände in den Arbeitsstätten ansehen, also auch die psychischen Schäden, die menschlichen Schäden, die sozialen Schäden, wenn wir das alles zusammensetzen, dann steht das alles auf eine Rechnung, die unsere Enkel und Urenkel zahlen werden. Insofern ist so eine Mann-und-Mama-Jeans wirklich preiswert.
Was kostet so eine Mann-und-Mama-Jeans? Nur mal so, um eine Vorstellung zu kriegen.
Die fangen bei 69 Euro an.
Mhm. Ich meine, Sie sind ja Unternehmerin. Welche Rolle spielt für Sie der Gewinn? Denn Sie schreiben ja schwarze Zahlen, oder?
Ja, natürlich. Also wir sind keine karitative, barmherzige Einrichtung. Gewinn ist für mich wichtig, wenn er ein menschlicher Gewinn ist. Wir müssen uns buchhalterisch nur tragen können.
Sie sind vielfach ausgezeichnet worden für Ihre Arbeit, unter anderem mit dem Deutschen Fairnesspreis und dem Bundesverdienstkreuz. Aber Sie ecken auch an mit dem, was Sie tun, haben Sie eben schon angedeutet. Und Sie legen sich auch gern an, auch mit den ganz Großen. Ich denke da an die Geschichte mit Horst. Sie wissen natürlich, wen ich meine, ne?
Mit Horst Seehofer.
Ja, 2015, da war er noch bayerischer Ministerpräsident und er hat Ihnen ein Gratulationsschreiben zum Bundesverdienstkreuz geschickt und Sie haben sich total über ihn aufgeregt, um ihn erstmal einen Brief geschrieben und er ging los mit, lieber Horst. Also einfach mal frech geduzt.
Solche Menschen wie du und ich, genau.
Genau. Was hat sie so aufgeregt?
Mich hat eigentlich das Wording so aufgeregt. Da fehlen mir eigentlich heute noch die Worte. Es ging darum, dass er sich freute, dass ich mich für solche Menschen engagiere. Ja, was heißt denn solche Menschen? Liebt es für mich nicht. Wir alle sind Menschen, wir sitzen alle in einem Boot und es gibt nicht die da drüben, die da dort und schon gar nicht stigmatisieren solche Menschen. Also da ist mir echt der Kragen sauber geplatzt.
Konnten Sie sich denn mit Seehofer aussprechen? Wie ist Ihr Verhältnis zu ihm heute?
Oh, ganz ehrlich, mein Verhältnis zu Horst Seehofer ist, wie zu allen anderen Politikern auch, tut, was ihr immer macht, nämlich nichts, dann können wir in der Wirtschaft gestalten.
Hein für das Interview mit der vielfach ausgezeichneten Sozialunternehmerin Sina Trinkwalder. Zu jeder Sendung, Frau Trinkwalder, gehört bei uns die Interviewbox. Die befüllen wir für jeden Gast immer neu. Und die habe ich hier neben mir stehen. Soll ich mal aufmachen für Sie und mal schauen, was da drin ist?
Sehr, sehr gerne.
Okay. Haben Sie erkannt, was das war?
Ja, das dürfte, also ich glaube, ich war 11 Jahre alt, kann das sein?
Sie meinen die Wende? Nein.
Freiheit.
Das ist das, was man zurzeit gerade immer wieder hört, und zwar bei den Corona-Demos bundesweit. Ob in München, Stuttgart oder Berlin, überall im Land gehen ja tausende Menschen gerade auf die Straßen, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren. Das sind nicht nur ganz normale Bürger, die sich Sorgen machen um ihre Grundrechte, sondern die Bandbreite bei diesen Protestlern geht von linken Kapitalismuskritikern über Impfgegnern bis hin zu Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern. Im Netz findet man viele Videos von diesen Corona-Demos, wo die Protestler offen sagen, was sie nervt. Und ich habe mal ein paar Aussagen von Corona-Demonstranten rausgesucht, die stellvertretend sind für viele andere, und in die Box gelegt. Und ich würde gerne mal hören, was Sie dazu als Unternehmerin sagen. Hier kommt der erste Ton.
Ich habe das Recht, mich selbst zu gefährden, und Solidarität gegenüber den anderen, die findet nirgends statt.
Geht oder geht gar nicht so eine Aussage?
Sie hat das Recht, sich selbst zu gefährden. Dieses Recht wird aber dann eingeschränkt, wenn sie durch die Selbstgefährdung anderer gefährdet.
Und Solidarität findet nirgends statt?
Das ist einfach Bullshit. Ja, weil allein die Pflegerinnen und Ärzte, die sie dann, wenn sie krank ist, pflegen, ist größte Solidarität. Nämlich nur ein Volltrottel wieder gesund zu peppeln.
Ich habe noch eine Aussage für Sie.
Ich persönlich stelle mich darauf ein, meine Kinder dieses Jahr komplett zu betreuen. Und dagegen möchte ich mich tatsächlich wehren.
Eine frustrierte Mutter, die nicht mehr an einen Regelbetrieb bei der Kinderbetreuung glaubt in diesem Jahr. Nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar für Sie?
Total nachvollziehbar. Und ich glaube, dass da die Politik ganz, 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 ganz vehement mit eingreifen muss, dass entweder wieder ein Regelbetrieb unter den Hygienebedingungen stattfinden kann. Ja. Oder aber man muss Eltern zu Hause deutlich entlasten, beispielsweise eine Art Elterngeld 2, eine Art Corona-Elterngeld. Weil natürlich ist es schon so, die Eltern machen momentan nicht nur ihren Job, das Elterndasein, sondern sind natürlich auch im Sinne des Homeschooling voll mit eingebunden.
Ihr Sohn ist 15. Ich denke, Sie persönlich betrifft das Thema Kinderbetreuung oder Kita nicht so.
Ja.
Aber viele Ihrer Mitarbeiterinnen sind ja alleinerziehende Mütter. Wie machen Sie das in Ihrem Unternehmen? Dürfen diese Frauen dann alle zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu betreuen?
Spannende ist, meine Mama feiert ja dieses Jahr 10-Jähriges und die Kinder sind ähnlich alt wie mein Sohn mittlerweile. Ja? Also die sind auch alle älter. Und
also Sie haben das Problem nicht.
Wir haben 4, 5, wo die Kinder noch kleiner sind. Und da ist es ganz einfach. Beispielsweise die Kinder meiner beiden Kolleginnen, die bei uns den Mano-Mama-Laden in der Innenstadt betreuen, die sind eben in der Grundschule. Wir lassen den Laden einfach zu. Und zwar so lange, bis die Kinder wieder in der Grundschule sind.
Ich habe noch eine Aussage eines Demonstranten.
Wir müssen die Alten schützen, wir müssen die Kranken schützen. Aber die Verhältnismäßigkeit, die ist einfach nicht gegeben. Ja, wir haben 0,37% sind gefährdet und 99,63% bleiben zu Hause deswegen. Das funktioniert nicht. Wir fahren alles gerade gegen die Wand, alles.
Was diesen Demonstranten aufregt, ist die Unverhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen. Geht oder geht gar nicht diese Aussage?
Geht gar nicht, weil damit schiebt er natürlich die Verantwortung komplett auf Risikopatienten und Alte und Gehandicapte. Ich würde diesem Demonstranten die Gegenfrage stellen, wieso bist du krankenversichert?
Das Thema Unverhältnismäßigkeit oder die Frage des Abwägens, ob der Schutz des Lebens über allem stehen soll, das ist ja auch die Debatte, die Wolfgang Schäuble angestoßen hat, der Präsident des Deutschen Bundestages.
Was ja sehr lustig, wenn ich da einhaken darf, was ja sehr lustig ist als CDUler, die ja das Schutz des Lebens schon vor der Geburt für das Allumhöchste finden. Jetzt auf einmal im Sinne von Corona können wir nochmal drüber diskutieren. Schwierig, ja. Also wie gesagt, die Schutzmaßnahme, das ist, ich vergleiche das gerne wirklich mit dem Solidaritätsprinzip einer Krankenkasse. Da zahlen wir auch jeden Monat ein, in der Hoffnung, nicht krank zu werden. Und das Gleiche ist auch, wir machen die Hygiene- und Schutzmaßnahmen mit, in der Hoffnung, selbst nicht krank zu werden, aber vor allen Dingen auch, dass andere nicht krank werden. Das ist nun mal der Kern einer Gesellschaft, nicht permanent nur an sich denken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir auf diese Art und Weise gelehrt bekommen vom Leben, vom Virus, von wem auch immer, dass wir zwar immer nach Solidarität und Gesellschaft schreien, dass wir aber kaum bereit sind, dafür etwas zu tun. Und wir werden jetzt gezwungen, etwas zu tun.
Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Das Thema Corona spaltet ja gerade die Gesellschaft. Erschüttert Sie das, dass dieses Zusammenwachsen, die große Solidarität, die man ja anfangs gespürt hat in der Krise, jetzt offenbar aufgebraucht zu sein scheint?
Nein, das erschüttert mich überhaupt nicht, weil das ist, glaube ich, ein völlig normaler soziologischer, psychologischer Effekt. Insofern, als dass wir sagen, es gibt nie eine Hundertprozentigkeit. Wenn wir uns daran erinnern, 2015, als die ersten Geflüchteten und Schutzsuchenden zu uns kamen, gab es ein riesengroßes Engagement der Solidarität. Das ebbte dann ziemlich schnell ab. Es kippte dann auch. Das ist völlig normal. Wichtig ist, glaube ich, dass die Mehrheit jeweils zu den notwendigen Maßnahmen, die die Gesellschaft zum Überleben und zum Gestalten braucht, auch dahinter stehen. Und das tut sie ja. Das kriegen wir ja tagtäglich auch in den Medien mit. Die breite Masse steht hinter den Hygienebedingungen und das ist sinnvoll und das motiviert mich und vor allen Dingen, das gibt mir viel mehr Mut. Die paar Hansen, die dürfen wirklich schreien, solange mehr Leute einen Mundschutz tragen als Aluhut, ist alles in Ordnung.
Aber so wenige sind es nicht. Also es werden immer mehr. Was eben noch in dem letzten Ton drin war, das war ja auch die Aussage, wir fahren gerade alles an die Wand. Das muss doch für Sie als Unternehmerin auch wichtig sein, dass die Wirtschaft wieder brummt, oder?
Ich glaube, dass wenn wir es schaffen, dass wir die Ökonomie ökologisch umstrukturieren können, dass wir diese Krise als Chance auch sehen und sagen, okay, gut, wir haben jetzt gemerkt, so geht es nicht mehr weiter, weil die nächste Krise kommt, ja, die Klimakrise, das ist ja auch da. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt die Chance nehmen, zu sagen, wir haben jetzt hier wirklich einen harten Stopp eingesetzt bekommen, lasst uns das jetzt richtig gut machen. Ja. Dann werden wieder Jobs entstehen, es wird wieder Wachstum kommen, nur anders, besser, nachhaltiger. Ja. Und das brauchen wir. Insofern, ich habe überhaupt gar keine Zukunftsangst, weil auch ich glaube daran, dass wir die Kurve kriegen und ich habe sehr viel Visionskraft in mir und Mut und Zuversicht, dass wir das schaffen, ja? Dass wir es gut schaffen. Und das übrigens fehlt mir auch ein bisschen bei anderen Unternehmern, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn wir momentan über eine Abwrackprämie für Autos sprechen, dann stellt sich mir wirklich der Kamm. Ich kann nicht alle 10 Jahre dieser maroden, missgewirtschafteten Branche Steuergeschenke machen. Das ist echt nicht in Ordnung. Man darf das denen nicht in den Rachen werfen. Und gleichzeitig verteilen die Dividenden. Wir müssen jetzt Wirtschaft anders gestalten.
Jetzt ist es aber auch so, Sie haben ja auch Glück gehabt, dass Ihre Firma von der Pandemie nicht hart getroffen wurde. Im Gegenteil, wir haben ja eben darüber gesprochen, anfangs Ihr Loopschal mit dem eingebauten FFP3-Filter,
ja,
der sich jetzt verkauft wie geschnitten Brot. Was wäre denn, wenn Sie die Idee nicht gehabt hätten und Ihre Firma würde kurz vor der Pleite stehen? Würden Sie da vielleicht auch mit demonstrieren gegen die Einschränkung?
Nein, weil unsere Firma, der Loop ist ja eine andere Firma. Ja, nur mal da, das ist ja genau der Punkt. Manu Mama hat keinen Strich weniger zu tun als vor der Krise, weil wir aber vor der Krise auch nicht über die Maße zu viel gemacht haben. Ja, das muss man ja auch einfach mal so sehen. Wir nähen unsere Taschen und wir nähen unsere Jeans in dem Tempo und nach dem Aufkommen und Vorkommen, wie wir es leisten können und haben nicht diese Amplituden dazwischen. Wir hatten auch schon eine riesen Krise, ja, weil jetzt heißt, wir sind wieder beim anfänglichen Thema, ah ja, ihr hattet ja jetzt Glück. Nee, wir hatten aber dafür die letzten 10 Jahre nicht Glück, weil kein Schwein interessiert sich für unsere Produkte. Wir mussten hart kämpfen, wir mussten viele Menschen überzeugen. Jeden Tag steht einer mehr auf und sagt, ja doch, ich finde eure Art der Wirtschaft toll. Ich finde es toll, was ihr macht.
Frau Trinkwalder, wenn wir jetzt gerade feststellen in der Corona-Krise, dass es mit der Solidarität in der Gesellschaft offenbar doch nicht so gut bestellt ist, das ist ja auch ihr Thema. In Kürze kommt Ihr neues Buch raus, Titel Heimat muss man selber machen. Sie machen sich darin Gedanken über das Thema Wertschätzung und Fairness in der Gesellschaft und wie wir eben gemeinsam eine lebenswerte Gesellschaft schaffen können. Haben Sie denn da ein Rezept?
Ich habe kein Rezept. Ich habe darüber erzählt, wie wir es bei Manu Mama hinbekommen haben. Mhm. Ja, und wie wir es geschafft haben, dass sich 150 Menschen aus 25 verschiedenen Nationen ursprünglich gemeinsam Heimat geben und damit auch eine Heimat schaffen. Und das schönste Geschenk, was mir die Krise gemacht hat, war, dass es eigentlich Proof of Concept gewesen ist. Dass in dieser schweren Zeit,
dass sich ihr Konzept bewährt hat.
Genau, dass sich unser Konzept bewährt hat, dass Heimat trägt, dass wir sogar Heimat geben können. Wir haben viele Menschen, die in Kurzarbeit sind, von anderen Unternehmen bei uns derzeit aufnehmen können und ihnen so auch diese Krise zu erleichtern. Ja, das ist nämlich gelebte Solidarität. Und das, was bei uns im Kleinen funktioniert, funktioniert auch im Großen. Aber wir müssen was tun dafür. Nur sich irgendwo hinzustellen und zu schreien, Solidarität, Solidarität, Freiheit, Freiheit. Vom Schreien ist noch nie was besser geworden. Vom Machen wird es besser.
So wie Sie das gerade sagen, das klingt, als würden wir Sie vielleicht in ein paar Jahren in der Politik wiedersehen. Das Selbstbewusstsein und die Schlagfertigkeit haben Sie ja.
Nein. 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 Seit vielen Jahren gibt es immer wieder Anfragen und die weise ich mit einem klaren Nein zurück, eben weil ich ein Macher bin. Ich bin kein Diplomat. Sie haben es so schön gesagt, ich ecke an. Und Anecken ist ziemlich scheiße in der Politik. Ich bin nicht weichgespült genug dafür.
Dankeschön, Sina Trinkwalder, Sozialunternehmerin und darf ich sagen, Gesellschaftsvisionärin. Das war HR Info, das Interview. Das gibt es auch wie immer als Podcast und zwar auf hrinforadio.de und auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.